Herzlich willkommen. Sie sind zu Gast beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands bestem Genussmagazin. Bei uns lernen Sie interessante Zeitgenossen kennen, bekannte Köche und Winzer, aber auch Menschen, die ganz besondere Lebensmittel herstellen oder mit neuen Ideen die Foodszene in Bewegung halten. Ich bin Madeleine Jakic, Herausgeberin des Magazins und heute zu Besuch im Weingut Van Volksem an der Saar. Der Besitzer ist Roman Niewodniczanski und er hat vor gut 20 Jahren ein ganz neues Leben begonnen. Der Betriebswirt wurde Winzer und heute ist er längst einer der Besten im Land. Das sagt viel über den Fleiß und den Ehrgeiz dieses Mannes. Ich freue mich, dass Roman Niewodniczanski mir heute am Mikrofon gegenüber sitzt und uns von diesem Abenteuer erzählen wird. Wir werden von ihm erfahren, warum ihm auch seine Studien der Wirtschaftsgeografie so nützlich waren bei der Suche nach einem passenden Weingut und generell für den Einstieg in seinen neuen Beruf. Der Winzer hat inzwischen Zeichen gesetzt. Eines davon kann man auf der Kuppe des Schlossbergs schon von weit her bestaunen. Im Sommer 2019 wurde ein imposantes neues Kellereigebäude eröffnet, das allen Anforderungen das Thema Nachhaltigkeit standhält und außerdem durch große Fenster die allerschönsten Aussichten bietet. In diesem Jahr nun eine weitere Überraschung. Der Produzent, der sein Weingut Van Volksem ausdrücklich im Luxussegment verortet, bringt einen neuen Riesling heraus, mit dem er das Weinsortiment eines bekannten Discounters aufmischen will, aber nicht als Billigheimer. Lieber Herr Niewodniczanski, hallo. Danke, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Sie entstammen einer Dynastie von Bierbrauern aus dem nahen Bitburg. Sie haben einmal gesagt, meine Vorfahren waren sparsam und fleißig und entsetzlich erfolgreich. Was hat das in Ihrem Leben für Sie bedeutet?
Zum einen habe ich nicht nur Vorfahren, die Brauer waren, sondern auch Physiker, Kernphysiker und Wissenschaftler. Aber der Erfolg meiner Eifler Brauer und den Vorfahren ist natürlich auch ein Glück für mich und ein Glück, dass die Unternehmer fleißig und sparsam und erfolgreich waren zugleich, weil es mir natürlich die Chance gegeben hat, in meinem Leben Dinge zu tun, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht so erfolgsversprechend erscheinen wie manche andere Unternehmungen, wie vielleicht das, was meine Brüder tun oder das, was andere Unternehmer heute tun, wenn sie Immobilien kaufen, sanieren oder andere Firmen, IT-Firmen gründen, weil doch der Weinbau, in dem ich heute bin, noch eine eher längerfristige Perspektive dann doch bietet.
Und vielleicht auch eine Herzensentscheidung war. Dazu kommen wir gleich noch. Sie sind in der Eifel aufgewachsen. Wie war das zu Hause bei Ihnen am Esstisch? Wer saß denn da?
Also am Esstisch saßen bei uns neben meinen Eltern oft Gäste aus Polen, also meine Familie lebte lange in Polen. Mein Vater war polnischer Kernphysiker, der dann später erst Brauereichef wurde und unser Haus war immer sehr offen. Es gibt in Polen eine alte Kultur, eine alte Tradition, gerade auch in meiner Familie, dass man immer ein offenes Haus hat, dass man sehr oft Künstler, Filmschaffende, Regisseure und eben gerade in Polen damals, wir reden ja von einer Zeit der 70er und 80er Jahre und dann auch in den frühen 90ern, der doch in Polen, bevor es den Umsturz gab, doch sehr viel Unterdrückung gab und es gab viele Wissenschaftler und viele Künstler, Maler, Intellektuelle, die Polen verlassen haben und so war unser Haus dann eine Einflugschneise von polnischen Regimekritikern, die auf dem Weg nach Paris oder auf dem Weg in die Freiheit nach USA, in die USA dann eben doch Stationen machten bei der Familie Niewo.
Niewo, So nennt man sie ja auch hier im,
richtig, ja.
Im Umfeld. Und sagen Sie, als Kind, wer hat Sie denn in der Familie am meisten geprägt?
Mich hat meine Großmutter sehr geprägt. Meine Großmutter oder meine Großeltern, mein Großvater verstarb leider schon vor langer Zeit. Mein Großvater Theo Simon war ja Brauer und bei dem Hinweis übrigens Brauer-Dynastie, das schüttelt mich ein bisschen. Das ist ein Begriff, den ich nicht so gerne schätze. Wir sind einfach Eifler Unternehmer. Und ich habe das Glück, dass ich Fleiß und das, was wir heutzutage als Nachhaltigkeit lernen, aber was man eigentlich als Langfristigkeit bezeichnet, bereits und kluges Handeln bereits in unserer Familie vorgelebt bekommen habe. Und das meine Großmutter hat eine prägende Rolle in meiner Familie, weil sie eine Frau der klaren Worte war und sehr viel Verständnis für Kultur und Künste hatte, Sammlerin war, aber eben auch große Freude eben an guter Küche hatte. Und Daneben meine Mutter als Professorin für Denkmalpflege hat mich auch sehr stark geprägt. Aber ich glaube, ja, wie wir alle, bin ich ein Produkt meiner Vorfahren. Und wenn ich heute so in Ruhe über meinen Vater nachdenke, also wir tragen ja alles in uns, dann in der Summe der und ich habe eine Menge schlechte, wie auch vielleicht ein paar gute Eigenschaften geerbt. Und das ist das, was wir uns heute ausmacht. Das sind ja schon doch zu sehr großen Teil unserer Gene und unsere Vorfahren in der Prägung.
Und sagen Sie, Sie haben sich ja nun für den Wein entschieden. Wurde denn bei Ihnen zu Hause in der Familie schon Wein getrunken? Gab es da jemand, der besonderen Sachverstand hatte, von dem Sie vielleicht ein bisschen Begeisterung mitgenommen haben?
Begeisterung ist eine Eigenschaft, die Polen sehr schnell haben. Polen neigen zu sehr viel sehr starken Emotionen, und das ist ja das, was mich auch prägt, dass man himmelhoch jauchzend und tief betrübt innerhalb von Sekunden sein kann. Die Begeisterung für den Wein ist eher etwas, was ich von meinem Großvater Theo Simon, der Brauer war, übernommen habe. Also Weinkultur im klassischen Sinne, wie auch Esskultur, wenn man nicht gerade den Bigos aus Polen als polnisches Nationalheiligtum, ein wichtiges Gericht, das Sauerkraut der polnischen Küche nun als Kulturgut betrachtet, wenn man das nicht gerade sieht, dann waren wir sehr kulturarm in der Familie. Also gut gegessen wurde bei uns nicht. Wie gesagt, Wissenschaftler, sehr sparsam, sehr, sehr sachlich, und Essen war in meiner Familie eher Nahrungsaufnahme. Aber Genusskultur konnte ich bei meinen Vorfahren erleben. Also meine Großeltern, dort war meine Köchin immer zutage, also dort wurde sehr, sehr gut gekocht mit heimischen Produkten. Dort habe ich die Sänger Sangana von der spanischen Erdbeere unterscheiden gelernt. Da habe ich gelernt, was es bedeutet, im kühlen Klima Gemüse anzubauen und wie die Jahreszeiten eines Produktes sind und was eben bestimmte Apfelsorten. Also ich habe sehr viel gelernt über Produktkunde. Also
diese Dinge haben schon ein Echo in Ihnen ausgelöst,
als Sie Kind waren. Ja, natürlich eigene Wälder. Wir haben große Wälder. Ich habe gelernt, wie man ein Reh und ein Wildschwein zerteilt und welche Stücke von einem Hirsch am wertvollsten sind. Also das sind schon Dinge, die ich als Kind, schon von früher Kindheit auf gelernt habe, die mich auch sehr geprägt haben, wie man einen Fond einkocht. Das sind, finde ich, auch Dinge, die heute ein Mann meiner Meinung nach auch beherrschen sollte.
Also Sie kochen auch selbst.
Ich koche sehr gerne, nur leider bin ich immer von Frauen umgeben, die noch besser kochen als ich. Das ist natürlich ein Glück und ein Nachteil zugleich, weil ich koche, ich finde diesen Prozess des Kochens einfach, das ist etwas Schöpferisches, finde ich, und schön, und das ist natürlich in dem Wein auch schon sehr nahe.
Ja, Wein als Lebensgefühl, würden Sie das unterstreichen? Ist Wein ein Teil eines schönen Lebens?
Ich glaube sogar, dass Wein in der Summe dessen, was Wein sein kann, etwas subsumiert wäre. Ich rede jetzt nicht von einem Wein, den man zum als alkoholhaltige Flüssigkeit zu sich nimmt, aber Wein ist ja ein Lebensmittel, das wie wenige andere Dinge unglaublich unglaublicher Kulturträger ist. Wein hat sehr viel mit schönen Naturlandschaften zu tun. Schauen Sie sich unsere Region, die Mosel und die Saar hier an. Das ist ja unglaublich schön im Sommer, auch im Winter, wenn Sie sich die Täler anschauen. Also es ist attraktiv, es hat sehr viel mit Naturbelassenheit zu tun. Es ist ein Produkt, das lebensbejahend ist. Für mich sind Menschen meiner Lebenserfahrung nach, die Freude an guten Wein haben, immer auch oft gebildete Menschen, es sind offene Menschen, es sind selten rechtsradikale Nationalisten oder Populisten, es sind sehr selten, ein bisschen häufiger linke Fantasten, aber auch das nicht so oft, hier und da, aber es sind doch in der Summe eher dann doch liberale Menschen, die gerne reisen, die gerne gut essen und trinken und die relativ offenherzig Gäste empfangen, für die ein gemeinsames Abendessen der Höhepunkt eines Tages sein kann und die doch auch gerne mal Literatur beherrschen, die Schönheit des Wortes schätzen und die natürlich auch eine gute Kunstaufführung, ein gutes Orchester eben auch mit einem Wein vergleichen können. Und das sind Dinge, so habe ich es gelernt. Ich habe doch sehr viel Privatkunden, habe im Laufe meiner Karriere viele, viele Menschen kennengelernt. Und das Schöne, was auch Wein verbindet, ist, dass sehr viele, was es vielleicht auch mit guten Köchen verbindet, dass in dieser Branche eben sich Menschen nicht nur ökonomischen Zwängen unterordnen, sondern dass es eben auch Menschen gibt, die bereit sind mit weniger, wie es gibt sehr engagierte Sommeliers, es gibt die sich mit Wein beschäftigen, die doch wunderbare Fähigkeiten hätten, auch sehr viel mehr Geld zu verdienen in einer anderen Branche. Aber die einfach Leidenschaft einbringen. Und Leidenschaft von Volksmund hat sehr viel mit leiden können und schaffen können zu tun. Und das müssen sie auch bereit sein zu tun.
Bevor Sie diesen Weg so zielstrebig eingeschlagen haben, haben Sie ja diverse Fächer studiert, unter anderem Wirtschaftsgeografie. Ich habe das noch nie gehört. Was ist Wirtschaftsgeografie?
Das ist ein Bestandteil der Geografie. Das ist eigentlich ein Studium, das man studiert, wenn man sich nicht sicher ist, was man machen möchte. Und wenn man, wie ich, aus der Familie, aus einem Bildungshaushalt kommt, in dem man sich mit tausend und einem Thema gerne beschäftigt. Also Wirtschaftsgeografie ist die Geografie der Landschaft und die Prägung des Menschen in ihrer vielfältigsten Form. Das reicht von Industriegeografie über Kulturgeografie. Und es war für mich eine Gelegenheit, das zu studieren, was mich mit sehr, sehr unterschiedlichen Themen zusammenführte, die mir aber einen Rahmen gegeben haben, der heute auch in meiner Arbeit heute durchaus auch sehr wertvoll ist. Ich habe zum Beispiel im Grundstudium einen Abschluss an Sustainable Development, also nachhaltig, was wir heute so modisch als Nachhaltigkeitsökonomie bezeichnen. Ich hatte damals bei Professor Spehl, einem der führenden deutschen Professoren, das Glück, dass ich bei ihm auch sehr viel gelernt habe, über die Sicht der Nachhaltigkeit in den 1990er Jahren. Und habe dann strategisches Management noch studiert bei Professor Schertler, damals die rechte Hand des Daimler-Vorsitzenden, habe also sehr vielfältige Fächer studiert und mich hat an geografische diese Prägung des Naturraums fasziniert. Sie müssen eben auch Geomorphologie, das heißt die Bildung wie die Natur die Landschaft prägt, wie die Erdoberfläche von Wind, Wasser und Umweltgewalten geprägt wird. Sie können sich erklären, wie eine Wolke entsteht. Sie können mit einem Blick in den Himmel wissen, ob sie jetzt gerade Hoch- oder Tiefdruck haben. Und Sie können sich in etwa vorstellen, wie das Wetter morgen wird. All das sind Dinge, neben der Geologie, Themenbereiche, die mir heute in meiner Arbeit als Winzer sehr, sehr helfen.
Ja, und das kann ich mir gut vorstellen. Und
ich kann halt heute... Ich muss nicht mehr ängstlich am Rand des Tales wie vor fast 30 Jahren stehen und den Fragen meiner Professoren eben ausgesetzt sein, um die Terrassenbildung der Saat zu erklären. Denn heute sehe ich es als ein Glück an, dass ich heute vor dem Tal stehe und es mir erklären kann, wie es im Rahmen des Tertiärs, des Mesozoikums und wie der Schiefer entstanden ist, wie die Landschaft geformt wurde, wie die gebirgische Gebirgsbildung, das sind ja für Sie als für mich als Studenten nur theoretische Gebilde, aber wenn Sie dann auf einmal mit ihren Reben in den Boden arbeiten, der von dieser Gebirgsbildungsphase geprägt ist, dann hat das eine ganz andere Bedeutung für Sie, weil Sie sind ja unmittelbar davon betroffen. Mhm. Und dann wird es sehr spannend und sehr interessant und Sie nehmen die Informationen ganz anders wahr als vorher.
Könnte man sagen, dass Sie sich eigentlich fast instinktiv auf den Weg gemacht haben zu Ihrem großen Thema heute, nämlich dem Weinbau, was ja auch Landschaftskultur ist, Landschaftspflege, Landschaftskenntnis?
Mit Sicherheit kann das sein. Meine Mutter war Denkmalpflegerin, hat mit ihrer aufklärenden Art versucht, die Eifel vor der Zerstörung zu bewahren. Das hat mich auch sehr geprägt und habe dann mit Sicherheit viele der Dinge dann zusammengeführt in meinem Beruf. Und das Schöne an Wein ist, dass ich bei Wein auch nicht richtig festlegen. Ein guter Winzer ist ja sowohl ein guter Kellermeister, er sollte ein vernünftiger Kommunikator sein. Also er sollte das Wort beherrschen, er sollte Empathie besitzen, er sollte in der Lage sein, sein Unternehmen zu präsentieren. Manieren sind auch nicht von Nachteil, aber er muss eben auch die Landschaft verstehen und das ist vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben, die man von uns erwarten darf.
Und er muss in großen Zeiträumen auch denken können, hinten und nach vorne.
Er sollte nicht nur in Quartalsberichten denken, das ist schlecht. Also ich komme aus einer Industrie, in der man natürlich in Quartalszahlen denkt, aber ich bin heute in einer Branche, in der ich jetzt schon mit 51 Jahren die nächste Generation sehr stark im Blick habe. Wenn ich heute Weinberger anlege, ich habe gerade einige Täler gekauft, investiere Millionen in ein Projekt in Ochsen und das werde ich in meinem Leben, den Höhepunkt dessen werde ich in meinem Leben nicht erleben. Mhm. Und so habe ich es gelernt von meinen Vorfahren, dass ich denke dann oft an meinen Großvater Theo Simon, der eine sehr wichtige Persönlichkeit der Braubranche Deutschlands war. Der hat eine neue Brauerei, die damals die modernste der Welt war, geplant, Business-Detail geplant, aber er hat sie nie gesehen, weil er war bereits tot, als sie dann fertig eingeweiht wurde. Und dessen müssen Sie sich immer manchmal bewusst sein, dass wir sehr vergänglich sind. Und das können Sie in einem Weingut, wir sitzen hier in dem historischen Raum aus dem Jahre 1898, vor mir liegen ein paar römische Fragmente aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und wir sitzen hier in einem Gelände, in dem eben vor, auf einem halbrömischen, zum Teil römischen Keller, der vor fast 2000 Jahren gebildet wurde. Das heißt, dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit ist ja etwas, was uns Menschen letztlich auch antreibt, was Kunst antreibt und was mich antreibt.
Und es ist eine Verbindung aber auch gleichzeitig, nicht? Zu denen, die früher hier etwas angelegt und gemacht haben und erkannt haben, dass es gut ist für Wein.
Ich finde diese Vorstellung von Tradition, von der positiven Tradition, dass man positive Werte transportiert in die Zukunft und Dinge bewahrt, ohne dass es gleich religiös fanatisch wird, finde ich extrem wichtig. Und gerade in der Zeit der zerstörten Umwelt, das ist ja die größte Herausforderung, ist ja die, der wir jetzt gegenüberstehen in der Zukunft, finde ich das extrem wichtig, dass man sich dessen bewusst sind, was sind überhaupt Werte, welche Rolle spiele ich in einer, nicht nur in einer Gesellschaft, sondern welche Rolle spiele ich in einer Epoche? Kann ich einen Carbon Footprint hinterlassen, so wie es jetzt Neudeutsch, der nur schädlich ist? Oder kann ich auch etwas Bleibendes schaffen? Kann ich etwas Positives schaffen? Kann ich etwas schaffen, das nicht nur meinen Kindern, sondern auch einer Gesellschaft dient? So bin ich erzogen und das würde ich jetzt, ja, das sind die Dinge, die mich auch antreiben. Und das sind auch die Werte, die ich von meinen Vorfahren und meiner Familie mitbekommen habe, die eben nicht nur auf kurzfristigen Gewinnstreben aufbauen, sondern da geht es schon um auch eine Frage der Verantwortung, die sie in der Gesellschaft haben. Eine Rolle, die wir heute selten stellen.
Mm, ja. Wie haben Sie denn eigentlich Ihr Weingut sich gesucht, als Sie den Entschluss gefasst haben, dass Sie Wurzeln schlagen wollen in diesem Metier? Haben Sie ein Ziel gehabt, wo Sie sein möchten oder haben Sie sich erstmal weltweit umgeguckt?
Also schon sehr systematisch. Ich war Weinliebhaber, habe die ersten Flaschen Romani Contis getrunken, die ersten Moutons, Lafite's Latours, so als junger Snob. Ich habe damals in der Börse ein bisschen gespekuliert, habe dann zu einer Zeit, als Bordeaux noch günstig war, mir einige Flaschen erstehen können und habe als Weinkultur entdeckt, bin nach Bordeaux-Burgund, bin nach Südafrika, Australien, Neuseeland, bin in die Weinbauregionen der Welt, habe tolle Winzerpersönlichkeiten kennengelernt, die mich sehr geprägt haben. Also hier an dieser Stelle sein Appell ans Reisen. Reisen bildet, das ist so toll. Und vor allem Menschen, die etwas erzählen haben, die Dinge gestaltet haben, das ist einfach toll, solche Menschen kennenzulernen. Ich hatte das Glück, dass ich einen Jim Clendenin in seinem Weinwagen in Kalifornien kennenlernte, dass ich einen Tom Scott, einen Randall Graham von Bernie Doon, also einflussreiche Persönlichkeiten in Kalifornien, aber auch in Oregon, in Washington State habe ich tolle Leute kennengelernt, war in Australien, Neuseeland, bei einigen beim Barossa Valley, habe dort tolle Leute kennengelernt. In Südafrika bekam ich dann irgendwann die Leviten gelesen von Dirk, das war damals Dirk von der Merwe von Sachsenburg, in einem Weingut sitzend, in dem mich dann jemand fragte, warum ich ausgerechnet in Südafrika Wein machen möchte. Man könnte doch viel besser in Deutschland Wein machen. Also es war die Erleuchtung, dass mir dann ein südafrikanischer Winzer erklärte, dass der Weißwein der Mosel und vor allem der Saar doch viel besser sei als der Sauvignon Blanc und der Chenin Blanc aus den Weinbergen von der Rückseite von Kapstadt. Und das war für mich damals sehr irritierend. Aber es war augenöffnend und für mich damals für meine Entwicklung extrem wichtig.
Und sind Sie dann auf diese Spur aufgesprungen, als Sie sagten, mein Gott, vielleicht stimmt das
ja nicht sogar? Direkt. Ich habe erst gemerkt, dass die hübschesten Mädchen in München sind und dann dachte ich mir, München ist gut, weil im P1 abends tanzend konnte man auch Beute machen und bin dann eher nach Italien, dachte mir, die Toskana ist spannend. Das war so also von München aus auch am nächsten und hatte ja in München gearbeitet, bei Ernst & Young in der Beratung. Und habe dann aber feststellen müssen, dass ich nicht der Erste war, der auf die Idee kam, ein Weingut in der Toskana zu betreiben. Das ist war damals schon ein alter Hut. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich möglicherweise nicht die Dinge erreichen kann, die ich vielleicht in einer Region heute erreichen kann. Und habe mich dann letztlich dann auch infolge des Studiums von Dokumenten sehr systematisch dann auch für diese Region entschieden, habe dann hier in der Mosel gesucht und habe dann mich für das Weingut von Volksmann entschieden. Also das war jetzt keine Zufallsentscheidung. Ich wollte dieses Weingut haben, als ich dann durch Dokumente, interessanterweise, das ist aus Hamburg, der Feinschmecker ist in Hamburg und in Hamburg, in einem kleinen Antiquariat, habe ich ein Dokument, das hier auch liegt, entdeckt. Das ist ein Nachschlagewerk der Küchenkultur und der Weinkultur und das ist aus dem Jahre, ich glaube 1902 oder Bühlers Ausbildung, also ein Ausbildungswerk für die Ausbildung von glaub, Servicekräften und Gastronomiefachkräften. Und da drin ist eine Weinkarte aus Königsberg abgebildet, aus dem Jahre 1900 oder 1890. Und da drin ist eben ein Cheval Blanc für 5, ein Ikem für 4, ein Chateau Cheval Blanc 55 und ein Van Volksen für 15 Goldmark war es wahrscheinlich damals oder Reichsmark, die Flasche. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und das hat mich auf das Weingut von Volksen aufmerksam gemacht. In der Folge habe ich dann andere Dokumente entdeckt im Karte des Ritz, Ritzkarte New York, vom Kaiser, vielleicht die schönste von allen ist die vom Kaiserkeller Berlin, das neben dem Adler in Berlin eine der beiden ganz großen Adressen in Deutschland war.
Der Kaiserkeller, der neben dem heutigen Sony-Gebäude stand. So ist es,
genau. Genau. Die Karte liegt hier vorne, das Jahr 1902. Und das Spannende ist nicht nur, das wird für Sie interessant sein, dass da auch die Küchen, in der Küche verwendeten Produkte auch drin stehen. Die tausenden, ich glaube 4.500 Hummer, die brauchen. Nee, 40.000 Hummer und die 4.000 Pfund Kaviar, die man verarbeitete. Sondern es waren eben auch die Weinpreise. Und diese Karte ist eben ein Romané für 5, ein Lafite für 9 Goldmark und eine Flasche von Volksen Kupp für 5, auch für wiederum für 15 oder 10, 15 glaube ich sind es, für 15 Goldmark die Flasche. Und das ist natürlich schon toll zu sehen, welche Bedeutung dieses Weingut, aber auch die Mosel gehabt hat um 1900. Und das hat mich natürlich völlig verrückt gemacht. Also das hat mich damals angetrieben. Und als ich sah, welche Bedeutung diese Marke von Volksen hatte vor 100 Jahren, dachte ich, wow, das muss von Volksen sein. Ich wollte eben nicht eine neue Marke entstehen lassen. Mhm. Ich wollte eine historische Marke.
Ja, denn ich meine, Sie hätten ja sonst das viele Geld auch in etwas Neues stecken können. Aber warum, wenn man die Möglichkeit hat, ein alteingesessenes Weingut zu erwerben? Ich höre aus dem, was Sie erzählen, ja heraus, dass Sie das schon sehr planvoll betrachtet und durchdacht haben aufgrund Ihrer ganzen Vorkenntnisse. Ja, so ein Mosaik aus Wissen über viele, viele Dinge, von der Geografie bis hin zur Betriebswirtschaft. Und es ist keine rein romantische Entscheidung gewesen. Was ist passiert, dass die Saarweine so einen Einbruch hatten, wenn Sie sagen, welche Preise die mal um 1900 bekommen haben? Und dann sind sie ja so ein bisschen vorübergehend in die Bedeutungslosigkeit, bis auf wenige Ausnahmen, Egon Müller, weggesunken. Was hat diesen vorübergehenden, ich sag mal, Niedergang eigentlich bewirkt? Wie erklären Sie sich das?
Also ich nenne es auch das eigentlich das dunkle Kapitel oder die düsteren 30 Jahre waren es in der Summe. Es gibt verschiedene Gründe, die dafür gesorgt haben, dass das deutsche Wein generell, aber Moselwein im Besonderen und dann vor allem die Saar eben einen sehr massiven Niedergang erlebt haben, der dazu geführt hat, dass bis heute in manchen Kreisen, gerade in ihrer Heimat im Raum Hamburg, Menschen Moselwein mit süß-sauer und billig verbinden. Es gab verschiedene Skandale, aber ich glaube, die sind dann eher mit diesem Glykol-Skandal, den jetzt kaum junge Leute gar nicht mehr kennen, aber die waren eher Ausdruck einer Fehlentwicklung. Es sind eigentlich zwei oder drei Kernthemen, die zum Untergang der Steillandkultur geführt haben. Eine der, was sind die Voraussetzungen für Weinbau, ist ja das Klima. Und das Klima in den 1950er bis 80er Jahren war ja doch sehr kühl. Und in dieser Zeit sind bis auf Egon Müller hier in der Saar alle Top-Betriebe gescheitert. Also wirklich alle. Und die großen Schlösser, die großen Villen in Wildingen und den Nachbardörfern sind gescheitert, sind aufgegeben worden. Die Winzer sind gescheitert und die Häuser wurden verkauft.
Weil die Weine nicht reif genug wurden.
War zu kalt. Mhm. Die Trauben waren nicht reif. Wir sind ja hier genau in einem Grenzbereich. Wir waren immer in einem Grenzbereich des klimatisch Möglichen. Und Riesling liebt das auch, diesen Grenzbereich. Das ist ja dort, wo die besten Weine wachsen. Die wachsen ja nicht. Die meisten ihrer Zuhörer glauben ja, dass Wein dort wächst, wo jeden Tag die Sonne scheint. Das ist Quatsch. Sonst wäre Marokko und Südfrankreich und Südspanien wären die besten Regionen für Wein. Das ist Unfug. Die besten Weine wachsen immer in einem kargen Boden und sie wachsen immer in einem wechselhaften Klima. Wenn ich in die Wetterdaten aus 2019 und 18 zeige, dann war das, oder vor allem 17 zeige, 17 und 19, dann war das nicht witzig. 18 wiederum, perfekt. Die Sonne schien jeden Tag, ein Traum. Und wenn Sie jetzt die Frage stellen, welches war der beste Wein, 18, 17 und 19, dann muss ich die meisten leider enttäuschen, dass doch eher 19 und 17 die besten Weine vorgebracht haben. Weil im Spannungsfeld von einem wilden Wetter, auch mal mit Regenfällen, mit einem kalten Herbst, mit kalten Nächten und mit einem langen Ausreifen der Trauben die besten Weine entstehen. Und das ist das, was hier in der Saar eben in den 1950er bis 80er Jahren nicht möglich war. Es war nicht schlecht, viel zu kalt. Weil es heißt ja nicht Cool Climate Winemaking, sonst wäre es ja Winter, ja, oder wäre ja Norwegen das beste Land für Weinbau. Ja. Also es war zu kalt. Aber kommen wir zum anderen Thema, das vielleicht noch gewaltiger ist. Der Weinbau, wie wir ihn heute kennen, und wie er sich über Jahrhunderte, Jahrtausende hier schon doch dass die Landschaft und die Menschen geprägt hat, ist ja immer auch ein ist immer auch der Politik ausgesetzt. Und eines der düsteren, vielleicht das düsterste Kapitel Deutschlands ist ja unsere Zeit der 1930er Jahre. Und der Weinbau hat dort unmittelbar Schaden erlitten, weil der Handel hier im Kern der Trierer Weine, Trier war mit das Haupt, neben Trabant, eine der Hauptstädten des Handels. Das in Trier war die Versteigerung, als erste deutsche Versteigerung des Verbandes der Naturweinversteigerer ab 1908. Und die Teilnehmer dieser Versteigerung waren eben in den 1930er Jahren zu etwa 2/3 Juden. Und unser damalige, was leider heute auch wieder aufkommende, nationalstaatlich populistische Gesinnung in den 1930er Jahren als Ausdruck der vermeintlichen Unterdrückung im Folge des Ersten Weltkrieges, Versailler Verträge, solche Sachen haben ja sehr stark angespielt, in dieser Situation hat dazu geführt, dass dann auf einmal unsere jüdischen Nachbarn im Rahmen des Holocaust, unsere jüdischen Händler, erst flüchten mussten, nachher sogar mit ihrem Leben zahlen mussten, umgebracht wurden.
Das heißt, da wurde irgendwie eine Kultur auch gekappt in gewisser Weise.
Es wurde eine Genusskultur gekappt, es wurde eine, wir sehen ja heute den Nationalsozialismus vor allem als etwas Nationales, als etwas Populistisches, was wir oft vergessen, das hat ja auch eine sozialistische Komponente. Auf einmal wurden relativ banale Weine wurden zu etwas Großartigem erklärt, man wollte Wein fürs Volk machen, neben dem Volkswagen gab es auch einen Volkswein.
Und jeden Tag Eintopf, nicht? Und, die Küche war auch so.
Die Küche ja, war stimmt. ähnlich. Also und dann hat leider eine eher elitäre Schicht, die sich Moselweine leisten konnte, weil sie waren nämlich damals so teuer geworden, dass sich nur eine ganz, ganz kleine Schicht diese Weine leisten konnte. Diese Menschen wurden ausgegrenzt und dann in der Folge, also Ärzte, Unternehmer, Apotheker, Anwälte, die Führungsschicht eines Landes war ja eher unser Kundenkreis. Und viele von denen waren auch wiederum jüdischen Glaubens. Mhm. Und die waren als Kunden nicht mehr, auf einmal nicht mehr vorhanden. Und das hat dem Wein einen unglaublichen Schaden zugefügt. Stellen Sie sich vor, Trier als Hauptort der Versteigerung, das ging mal mehrere Tage. Ich habe die ganzen Dokumente hier vorne liegen. Sie haben das ja schon mal reingeschaut heute. Ich habe die Bilder, ich habe die Aufzeichnungen, ich kann Ihnen sogar die Biografien der Teilnehmer zeigen. Ich kann Ihnen die Kaufbelege zeigen von den Rothschilds, jüdische Bankiers aus Frankfurt. Und die Kaufbelege vom Ritz-Carlton New York aus dem Jahr 1937, also das ist schon, ich habe hier die Aufzeichnung von denen, das ist unglaublich interessant. Man sieht eben, wie prägend jüdischer Handel in dieser Zeit Weinbau eben auch in der Mosel als sehr exportiertorientierte Region geprägt hat. Und das hat mich völlig fasziniert.
Mhm. Also ein Teil Ihres Weinbauprojektes, was Sie hier groß aufziehen mit inzwischen fast 100 Hektar, ist ja auch explizit, dass sie dem Saarwein verhelfen wollen, dass er wieder seinen Rang bekommt, den er verdient und den er früher hatte. Wie machen Sie das?
Es gibt verschiedene Wege. Einmal glaube ich, dass das einem, wenn man ein Unternehmen aufbaut und eine Marke etablieren möchte, das war ja erstmal eine tote Marke, von Volkswagen gab es ja gar nicht mehr. Zum Glück gab aber die Marke über einen Zeitraum von 5 Jahren nicht mehr vorhanden, sondern das Weingut war umbenannt worden.
In Aufgrund Jordan. Einer Pleite, nicht?
War das Aufgrund einer Pleite, der Herr Jordan war dann leider tragisch gescheitert und hatte für mich ein Glück heute den Namen von Volkswagen nicht fortgeführt und ich konnte diesen Namen von Volkswagen wieder im Jahr 2000 neu etablieren. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, wir wollten wissen, wie Sie den Saarwein wieder zu seiner Glorie zurückführen möchten.
Ich glaube, dass es gibt verschiedene Wege, wie man eine Marke aufbaut. Ich kann die Journalisten des Feinschmeckers jeden Tag zum Essen einladen und andere Weinführer ihnen ein schönes Leben machen und viele, viele Menschen glücklich machen mit Geschenken und mit großartigen Einladungen.
Was Sie sich so vorstellen.
Was ich mir so vorstelle. Dann kann ich die besten Agenturen, die besten Saarbürger, die Scholz und Friends sind hier bei Ihnen um die Ecke einladen. Ich kann die Bodas dieser Welt einladen und wie sie die ganzen Herausgeber und wie die ganzen Verlage heißen. Es gibt verschiedene Wege, wie man, oder vor allem geht es natürlich über Marken. Ich kann Werbespots buchen, ich kann Anzeigen schalten. Das sind natürlich Wege, mit denen man mit Sicherheit auch die Chance hat, eine Marke in einen Bekanntheitsgrad zu steigern. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass ich als Winzer der Saar viel zu klein bin, um da überhaupt eine Rolle zu spielen. Und ich bin ein ganz großer Freund von einem sehr gesunden, langfristigen Prozess. Und da bin ich davon überzeugt, dass ein gutes Produkt, gerade in der Basis, ein preiswerter, bezahlbar, nicht billiger, aber ein bezahlbarer Wein eine ganz wesentliche Voraussetzung ist. Und so wollen wir vom ersten Tag an bei Van Volks seit dem Jahr 2000 bemühen wir uns vor allem um die Erzeugung von sehr, sehr guten Basisweinen. So ein gutes Wein heißt Saarriesling, wie die Region ja schon heißt.
Und da steigt man ein mit rund 12,60 €.
12,60 €. Und das muss ein Wein sein, der sitzt. Das
der muss auch klasse schon in sich hat.
Der muss schon genau. Klasse haben, der muss eigentlich alle Attribute in sich tragen, die ich von einem großen Wein erwarte. Er muss Struktur haben, Aromatik, eine reichhaltige Aromatik, er muss seidig und geschmeidig sein. Er sollte wie in diesem Augenblick in der Lufthansa Business Class über uns, und ich höre gerade die Flugzeuge über uns fliegen. Wir beliefern gerade die Lufthansa mit dem Saarriesling und er muss dort jeden Tag einige tausend Menschen glücklich machen, die diesen Wein kosten, und er muss helfen, dort Vorurteile gegenüber deutschen Weinen abzubauen und die Trinkfreude und die Leichtigkeit und Bekömmlichkeit transportieren, die ich in den Wein suche. Mhm. Er muss den Gast verführen, zwei, besser drei Gläser Wein zu trinken, der doch eigentlich nur eins trinken wollte, und er muss dazu führen, dass der Gast sich wundert, wie wenig er den Wein spürt, weil der Wein ist sehr leicht, wie alle unsere Weine, unter 12 Alkohol.
Unter 12
maximal 12 Volumenprozent. Und so wie eben vor 100 Jahren auch, Trinkfreude.
Egal in welchen Qualitätsstufen. Egal in welchen
Qualitätsstufen. Auch in unserer großen Gewächse. Wir machen 7 große Gewächse, liegen alle bei maximal 12,0. Ich weiß, ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es kein anderes Weingut in Deutschland gibt, dessen große Gewächse konsequent und konstant bei maximal 12 Volumenprozent liegen. Das nicht heißt, dass sie von der sauer und dünn sind, sondern sie haben eine hochreife Aromatik. Aber niedriger Alkohol ist nun mal eine Triebfeder für Trinkfreude. Und sie ist etwas, mit dem wir uns unterscheiden können.
Für die zweite Flasche, die man dann vielleicht gerne noch bestellt.
Es gibt verschiedene Wege, wie man die Qualität an der Flasche einschätzt. Es gibt Punktesysteme. Ich glaube, der Feinschmecker rechnet mit 20 Punkten. Da gibt es 100-Punktesystem. Ich persönlich rechne mit dem Prozentsatz, die ich brauche in einer Flasche, oder die Zeit, die ich brauche, um eine Flasche zu leeren. Also auf einer Veranstaltung ist das Einzige, was mich interessiert, ist mein Glas, ist das Glas, in dem mein Wein oder ein Van Volks Wein eingeschenkt ist, schnell leer oder nicht? Und wenn es nicht der Fall ist, dann bin ich sehr schlechter Laune.
Sie haben es ja übernommen, das Weingut Van Volks, mit nicht mal 10 Hektar, ich glaube 7 oder 6 oder
ja, 8 Hektar. Ja, es waren zwischen 6 und 8 Hektar.
Jetzt sind Sie wirklich schon nah an den 100 Hektar. Wie haben Sie das eigentlich angestellt? Wenn man so einsteigt von der Seite und einem das ja nicht gleich von vornherein alles gehört.
Als ich das Weingut kaufte, wollte ich der Romani Conti von Deutschland werden. Ich glaube, jeder vernünftig denkende Winzer, der Freude an guten Wein hat, bewundert das, was im Burgund entsteht. Und er träumt dann auch ein bisschen davon, mal in diesen Status zu erreichen. Ich denke heute anders über meine Arbeit. Ich denke heute, dass das Thema Relevanz wichtig ist. Vertrauen ist wichtig. Ich möchte, dass unsere Kunden, die Menschen, die im Alsterhaus in Hamburg einen Saarriesling kaufen, überrascht sind von der Qualität, sich freuen und ihn genießen und Vertrauen entwickeln, auch nicht nur gegen unseren Wein, sondern gegenüber den Weinen der Region. Das ist für mich der einzige Weg, wie wir die Sache herangehen können.
Und woher haben Sie die ganzen Flächen bekommen? Ist das einfach, die zu finden? Oder waren Sie auf der Jagd?
Ich glaube einfach, dass diese Relevanz zu erreichen, ist eine gewisse Betriebsgröße von Vorteil. Natürlich, gerade in Deutschland leben wir in einem Land, in dem klein gut ist. Ich komme nur aus einem Braukonzern, das ist keine Braudynastie, das ist ein handwerklich arbeitender Betrieb, in dem mein Bruder Jan, der die Geschäfte leitet, mich sehr kritisch angehen würde, wenn ich ihm sagen würde, dass es böse Industrie ist, weil diese Brauer auch in Bitburg in der Eifel extrem handwerklich denken, mit den vielen verschiedenen Hopfenarten, mit dem eigenen Hopfen, der immerhin bei uns in der Eifel produziert wird, und mit sehr großen Aufwand, mit einer extrem präzisen handwerklichen Arbeit, die alles andere als ein böses Industriebier hervorbringt. Und deswegen, Größe kann auch Qualität bedeuten. Und ich kann natürlich ein Weingut mit 90 Hektar mir die besten, ich habe heute das Signal bekommen, dass der, glaube ich, beste Keller, ich habe der beste Verwalter, den ich mir vorstellen kann, bei uns startet jetzt im Juli. Wir haben einen tollen Auszubildenden, jetzt kommt noch ein zweiter hinzu, wir haben eine super Mannschaft. Mein Betriebsleiter Dominik Völk ist mit Sicherheit kein günstiger Mitarbeiter, aber ist einer der, für mich ist es ja der beste
Säule.
Mann, eine Säule dieses Betriebes, und ist ein qualitätsbesessener Betriebsleiter und Kellermeister, der sowohl Weinbau auch als Keller mit einer Perfektion führt und einer Akribie, aber eben auch mit einem Aufwand, mit einem Und mit zeitlichen Aufwand, der seinesgleichen sucht. Und um jetzt endlich mal Ihre Frage zu beantworten.
Ja.
Man wächst, indem man sich die besten Ländereien kauft. Wer sich mit Burgund, wir sitzen in einem historischen Raum. Leider haben wir jetzt keine Kamera, die das überträgt. Und wir sind umgeben von vielen, vielen Flaschen aus Bordeaux, aus Burgund. Vorne blitzt gerade eine Flasche Giacomo Cantano hervor. Wer mal die Weinberge von Cantano besucht hat oder daneben die Weinberge von Romani Conti, sehe ich gerade vor mir, und Amoroso. Wer diese Weinberge kennt, dann weiß er, dass sie, oder Storia in Chateau-Petit-Pape und in Cotroti, diese Weinberge, wer das mal besucht hat, weiß, dass die besten Weine der Welt immer in sehr speziellen Lagen entstehen. Und ich hätte das historische Glück, dass die Top-Lagen der Saar in den 2000, Anfang der 2000er Jahre niemand haben wollte, weil das Gebiet war zu kalt und es war, man ging von der ganz großen Moselkrise aus, und das hier, die Saar war das Anfälligste, weil die Flächen hier gerade relativ groß waren. Und so habe ich im Laufe von etwa 20 Jahren von insgesamt über 600 Eigentümern Land gekauft.
600 Eigentümer. 600 Kaufverträge.
Das passiert, wenn die Kommunisten die Macht übernehmen. Jetzt haben wir schon über die Rechten geschimpft, jetzt sind wir bei den Linken. Geprägt von dem Gedankengut der Französischen Revolution hat hier in 1806 die napoleonisch geprägte Regierung, also ein Gesetz erlassen, das hieß Code Napoleon, und hat dann die Realteilung eingeführt. Das hat für die Region dramatische Folgen gehabt, die ich Ihnen hier anhand meiner historischen Karten zeigen kann.
Also daraus sind diese kleiner, Parzellierungen entstanden.
Immer kleiner, kleiner, kleiner. Und das hat natürlich die Region enorm geschwächt und hat dazu geführt, dass ich selbst nach Flurbrandungsmaßnahmen immer noch von Hunderten von Eigentümern Land kaufen konnte. Und das hat mir aber auch eine Chance gegeben, weil wenn es einfach wäre, dann hätten es die anderen schon vor mir gemacht. Ja. Und zum Glück habe ich ein tolles Team, das mir dabei geholfen hat, und so konnte ich in vielen Gesprächen tolle Parzellen kaufen und konnte ganze Weingüter übernehmen und heute weit über 50 Hektar Grand Cru-Lagen hier. Also das ist, also der Wert von Volksmund ist nicht die Marke oder ist nicht, das ist vielleicht das Personal, das ist unser Team, aber es ist vor allem der Besitz in fantastischen Weinbergen, sodass wir eben auch im Basisbereich super schöne Weine machen können.
Und Sie machen nur Steillagen?
Wir arbeiten nur in Steillagen, nur von Hand. Wir bewirtschaften ausschließlich Weinberge, die wir von Hand in Steillagen in mehreren Erntedurchgängen lesen. Also ökonomisch ist das schon eine große Herausforderung, weil Steillagenweinbau mit unseren Lohnstrukturen ist natürlich sehr, sehr teuer. Weswegen es natürlich von Anfang an wichtig war, große Stücke zu finden, große Schläge, die dann eben nicht zu großen Verlusten an Arbeitszeit führen.
Ja, dass man nicht immer weiterfahren muss zum nächsten Stückchen.
Richtig, ja.
Und Sie haben mir erzählt, Sie haben um die 130, 140 Personen auf dem Weingut, wenn Sie ernten.
Also in der Lese, ganz so viel sind es nicht, aber alles in allem, mit allen Mitarbeitern in der Traubenannahme, im Keller, im Betrieb, in der Verwaltung, sind ja schon doch deutlich über 100 Mitarbeiter. Aber im Herbst sind wir gut, Sie müssen noch in etwa rechnen, einen Mitarbeiter pro Hektar, den Sie bewirtschaften.
Und was kriegt ein Erntehelfer für Lohn heutzutage?
Wir haben Mindestlohn in Deutschland, die Löhne sind heute, unterscheiden sich nicht von anderen Branchen, und das ist natürlich, es ist so leider anders, also leider zum Glück anders. Ich muss aufpassen, was ich als Unternehmer sage. Das ist ein lachendes, ein weinendes Auge in mir. Mhm. Ich freue mich darüber, dass ich heute, dass die Mitarbeiter jetzt gerade über meinen Hof gelaufen sind, weil sie nebenan in meinen alten historischen Häusern auch nächtigen, jetzt am Nachmittag von der Arbeit kommen, dass sie heute sehr, sehr gut bezahlt werden und im Herbst nach 6 Wochen 8 Wochen, 10, dann sind meistens 10 Wochen mit Ernte und Schneiden, dann fast 3 Monate bei uns, denn die fahren dann mit ihren netto 4.000, 5.000 Euro nach Hause. Also das ist schon.
Und nach Hause ist wahrscheinlich
nach Rumänien. Genau. Also ein Gastarbeiter verdient dann hier oft 3.500 Euro und kann dann damit eben ein Jahr in Rumänien wunderbar leben. Mhm. Und in einem Land, in dem die Löhne bei 500, 600, 700 Euro im Monat sind, ist das schon toll.
Und die kommen auch wieder dann über viele Jahre.
Ja, wir haben schon Strukturen von vielen Mitarbeitern, wir haben Familienverbünde, die über Jahre bekommen, und ohne, das ist ja das, was auch für den Zuhörer vielleicht spannend wäre, ist, dass es Erdbeeren und Spargel und Steillagenweinbau in Deutschland nur mit Hilfe von Gastarbeitern gibt. Ja. Also würden wir Ausländer verbieten, in Deutschland zu arbeiten, dann gäbe es auch manche Hebammen nicht mehr und die Altersvorsorge wäre auch im Seniorenheim auch schwierig. Ich glaube, 200.000 Polinnen pflegen hier gerade, putzen den Hintern von uns Deutschen ab, wenn wir uns nicht mehr bewegen können. Entschuldigung, meine drastische Wortwahl. Aber
na, der Wein aus Steillagen
gibt's nicht. Es gibt keinen Spargel, kein Steillagenweinbau.
Sie haben sich zu Ihrem 20. Jubiläum im Jahr 2019 endlich einen Traum erfüllt, nämlich auf der Kuppe des Wiltinger Schlossbergs haben Sie sich ein ganz wahnsinnig schönes, eindrucksvolles, knallmodernes Produktionsgebäude mit Entertainment-Räumen hingestellt. War das ein sehr steiniger Weg für Sie als Bauherrn, das zu realisieren? Weil Sie haben da ja auch sehr ehrgeizig geplant im Sinne von eben Nachhaltigkeit. Erzählen Sie doch mal davon ein bisschen.
Also ein knalliges Gebäude mit Entertainment-Bereich, das hört sich ziemlich wild an, das hört sich eher nach Geary oder irgendeinem anderen Star-Architekten aus Spanien an. Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Ich hatte die Kerle bei mir, Entschuldigung, die Stars der Architekturbranche hatte ich hier. Und die waren einfach in der Form, entsprachen sie nicht meinen Erwartungen und haben einfach nicht, ich wollte keinen Star-Architekten aus Barcelona empfangen, der dann mir einen fantastischen, glitzernden, metallstrahlenden oder völlig abgedrehten Bau in die Landschaft setzt. Ich komme aus der Eifel. Und da, wo ich herkomme, denkt man aus der Familie, aus der ich komme vor allem, denkt man im besten Sinne nachhaltig, weswegen der Bau bei uns nicht nur ökologischen Kriterien folgt, der Nachhaltigkeit, sondern eben auch so gebaut ist, dass man ihn nicht nur gut erweitern könnte, wenn man wollte, aber er ist vor allem so gebaut, dass er über die nächsten Generationen halten sollte. Mir ist diese Ex- und Hop-Wegwerfmentalität von heutigen Waschmaschinen, Toastern und Plastikspielzeug, das nicht nur aus China kommt, zutiefst zuwider. Ich komme aus einer Familie, in der man die Plastiktüte mehrmals verwendet und damit Gemüse viele Male einfrieren kann. Ich finde das gruselig, mir gehen diese Müllberge, machen mich traurig. Und dieses ressourcenvernichtende Leben, das wir heute leben mit unserem modernen Wohlstandsgesellschaft, das ist einfach, ich finde es gruselig. Und ich bin jetzt kein Ökopriester und grüner Fantast, aber ich glaube, dass jeder eine gewisse Verpflichtung hat in seinem Leben und ich habe eine recht große Verpflichtung und ich versuche mit meinem Bau Nachhaltigkeitsgrundsätzen zu folgen, die meinetwegen auch fürs Marketing nett sind, aber die erst einmal einer tiefen Überzeugung folgen, so wie auch unser Braukonzern in der Eifel, der mit Abstand nachhaltigste Getränkekonzern der Branche ist und nicht, weil wir da das mit dem Marketing gar nicht verwendet, sondern das sind einfach nur Grundsätze, die zu unserem Wertegerüst gehören. Das Gebäude ist gebaut von einem Architekten aus Italien. Ich bin sehr glücklich mit der Travertin-Fassade, also komplett standverkleidet, auch aus ökologischen Gründen komplett verkleidet, ohne Farbgebung, also komplett natürlichem Stein. Und es ist eben in seinem sehr konsequenten Verfolgen von Nachhaltigkeitsgrundsätzen in dem Bereich mit Sicherheit auch wegweisend in der Branche. Und der Prozess war schmerzhaft, weil mein Projektsteuerer und Leiter starb leider mit 47 Jahren zu verfrüht mitten im Bauvorhaben. Und dann kam ich an die Fänge von einigen nicht ganz so netten Firmen aus Frankfurt und die mangelnde Erfahrung, die ich damals hatte, die hat mich auch ein bisschen Lehrgeld kosten lassen und bezahlen lassen und habe dann eigentlich erst in der Schlussphase mit einem mich beratenden Architekten aus Trier und vor allem dem unendlichen Fleiß von meinem Betriebsleiter Dominik Völk dann eigentlich auch erst die Kurve kratzen kann. Mhm. Also heute bin ich sehr glücklich. Das Gebäude ist, glaube ich, in der Branche wegweisend. Aber es war ein sehr schmerzhafter Prozess.
Das kann ich mir vorstellen. Sie haben aber alles am Ende hinbekommen, was Sie wollten. Es ist jetzt so, wie Sie sich das gedacht haben.
Wenn man von einem kleinen Parkplatz abzieht und von den Hecken, die mir zu langsam wachsen, bin ich extrem glücklich. Ja, und es ist halt immer noch, ich mag halt Dinge, die gewachsen sind. Und deswegen sind mir die Bäume noch ein bisschen zu klein.
Ja, na gut, das kommt ja noch.
Müssen sich
ja
die Kinder dann daran erfreuen.
Müssen die sich daran erfreuen. Sie haben im Keller sehr interessante Edelstahlfässer, die Sie sich haben anfertigen lassen, um dort Rieslingweine auch mal länger zurückzuhalten und nicht immer gleich als Jungweine schon unter die Menschen zu bringen. Das finde ich ja ein ganz interessantes Konzept. Was ist die Absicht dahinter?
Ich habe im Laufe der Vorbereitung zu den Bauvorhaben mir in ganz Europa die hoffentlich besten europäischen modernen Bauten angeschaut und bei der Suche nach guten und vor allem auch negativen abschreckenden Beispielen bin ich auf einen Bau in Ternan gestoßen und das ist die Cantina Ternan, ein wegweisendes Gebäude für den Weinbau in Italien, das von einem sehr klugen Architektenteam gebaut worden ist, das dann auch nachher mein Architektenteam wurde. Und die hatten eine Idee, die hatten in den tiefen Kellern von Talan hatten die alte Drucktanks entdeckt und die haben sie in ein Regal gestellt, in die etwas anders als bei uns, aber diese Idee fand ich faszinierend und man muss ja nicht alles gerade neu erfinden. Und so habe ich dann unter Genehmigung des von mir sehr geschätzten Kellermeisters Willi Kofler von Südtirol Talan dann einen Edelstahlkeller, wir nennen ihn Raritätenkeller, bauen lassen, der in wesentlichen Teilen eben auch dem ähnelt von Talan. Und aber diese Idee haben wir weiterentwickelt.
Können Sie noch kurz erklären, was ein Drucktank ist für alle, die das nicht wissen?
Also es sind zwei Tanks, die auch in denen die Bewegung stattfinden kann, bis so 6 Bar halten die aus. Also man kann auch einen theoretischen Sekt erzeugen. Wenn man sowas macht, in Tankgärung, das machen wir nicht. Und das ist einfach das Spannende daran ist, dass man extrem langsam vergären kann. Man kann die Gärung beeinflussen, indem man einfach das Ventil schließt, weil eine Gärung stoppt, wenn der Druck zu hoch ist. Und man kann Wein extrem langsam und über viele, viele Jahre hinweg diesen Prozess verzögern, der alkoholischen Gärung. Aber noch besser, man kann auch in diesen Tanks die Weine dann wie vor 100 Jahren auch über viele, viele Jahre liegen lassen. Und was mich fasziniert, ist der Zeitaspekt, dass ich einfach Riesling und der Saar ist dank seines pH-Wertes und der Prägung von den Mineralien und der präsenten Säure sehr haltbar und sehr trinkfreudig. Aber er hat eine ganz große, tolle Eigenschaft. Er entwickelt sich über viele Jahre, Jahrzehnte fantastisch. Und wie gesagt, ich bin geprägt von meiner Kindheit. Und als Kind war ich oft auf dem Weingut Egon Müller, mein Nachbar heute und Freund. Egon Müller, dessen Weine sein Vater hat mir noch viele, viele Weinproben bereitet und ich erinnere mich an viele Proben, in denen ich mich dann mal gerade eben 30 Jahre vertan habe oder 40 Jahre, wenn ich einen Jahrgang eingeschätzt habe. Und das ist ja das Tolle bei Saarwein, die halten über Jahrzehnte hinweg und reifen extrem langsam, bereiten eine riesen Trinkfreude. Und wir werden hier eben nicht nur im restsüßen, feinfruchtigen Bereich, sondern eben auch im trockenen Bereich erzeugen wir eben auch Weine, die man dann nach 10, 12 oder 15 oder noch mehr Jahren erst auf den Markt bringt.
Und die im Grunde unter Luftausschluss da
Luftabschluss
auch liegen und noch extrem schonend, klarer bleiben.
Anders als in Talan auch noch mit sehr viel Technik eben sehr aufwendig gekühlt werden und dann unter absolut perfekten Bedingungen dann sich sehr langsam entwickeln. Stellen Sie sich vor, das wäre wie ein 3 Jahre gereifter Höhlen-Conti, das ist ein Reifeprozess, aber auf 9 oder 10 Jahre verlängert wird. Und wer sich ein bisschen mit Conti beschäftigt und weiß, wie belanglos ein junger Conti und wie herrlich eine Reife, die dann zu Kristallen führt, die zu einer fantastischen Textur führt, zu viel mehr Komplexität in einem Käse führt. Und das kann man vielleicht etwas auf den Wein übertragen. Dann kann man sich verstehen, was wir uns wünschen, weil der Reifeprozess, jeder, der Champagner kennt, weiß, wie wichtig 10 Jahre Reifung bei einem großen Champagner sein können. Das sind Grundweine, oft eher banal schmecken. Aber diese Sekundäraromen sind, wenn sie ganz, ganz langsam und sehr schonend sich vollziehen, können sie grandioser Weine hervorbringen. Und das ist unser Wunsch, dass wir unter kühlen Bedingungen sehr langsam Weine reifen lassen können und damit wiederum an eine ganz, ganz reiche Tradition des Moselweins anknüpfen, weil gereifte Weine vor 100 Jahren waren natürlich auch Ausdruck dieser Region, weil in Trier auf den Versteigerungen ein Wein unter 3 Jahren Reifung gar nicht verkauft werden durfte. Mhm. Und ein kultivierter Weinsammler im Jahre 1900 und 1905, 1910 hat ein Wein, ein Riesling, der Saar, erst nach 10, 15, 20 Jahren getrunken. Ein primärfrüchtiger, sagen wir mal, einem französischen Vorbild des Bourges le Primeurs folgender Wein wäre für einen Weinsammler der Zeit 1900 einfach ein Grauen gewesen. Das hatte mit Weinkultur nichts zu tun.
Wie haben Sie Ihren neuen Betrieb, den Sie ja auch Manufaktur nicht ohne Grund nennen, wie haben Sie den eingeweiht? Das ist ja schon ein monumentaler, sehr klarer, kantiger, weithin sichtbarer, sehr schöner, heller Bau. Das hat ja kein anderer hier. Haben Sie da Neid oder Missgunst oder Eifersucht oder Ablehnung empfunden oder kennen Sie alle Leute? Wie machen Sie das, dass Sie das?
Natürlich gibt es bei, egal was man macht in unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland, wir sind doch ein Land, in dem die Individualinteressen sehr stark sind. Natürlich hat jede Aktivität auch Befürworter und Gegner, wenn sie gerade im öffentlichen Raum wahrgenommen wird. Was mich bis heute sehr wundert, ist, dass wir eigentlich sehr herzlich empfangen worden sind und das ist keine bis kaum Kritiker gab. Also es gäbe ja durchaus ein paar Angriffspunkte, hätte es geben können, weil das Weingut ist auf einer Hangkante. Es ist deutlich sichtbar im Tal. Man sieht es über viele Kilometer weg von vielen Stellen aus. Es ist also sehr präsent. Und ich wundere mich eigentlich heute, bis heute darüber, dass wir doch kaum polarisieren. Zumindest bekomme ich es nicht mit. Aber wenn hier abends in der Kneipe in Wilting über den Neubau der Manufaktur von Volksmund gesprochen wird, dann ist es, wenn ich es mitbekomme, immer sehr positiv. Und es ist, glaube ich, sogar schon auch so, dass Menschen inzwischen ein bisschen stolz darauf sind, weil dieses Gebäudeensemble und auch dieser Turm als Ausdruck des Stolzes einer Winzerschaft wahrgenommen wird. Sie dürfen nicht vergessen, wir sind hier in einer Region, die immer wieder Aufmarschgebiet der Kriege war, die auch sehr ärmlich war, die so arm nach der Côte Napoleon, nachdem die Kommunisten hier nach der Französischen Revolution das Gesetz übernommen haben, war es so verarmt, das ganze Dorf war nach Amerika ausgewandert sind. Das war eine Tragödie, hier sind Menschen verhungert. Und heute sind wir in einer Region, die immer noch keine Industrie hat, aber wir sind in der Nähe von Luxemburg. Aber wir sind ein Gebiet, das landschaftlich extrem attraktiv ist und das vom Weinbau her jetzt wieder einen enormen Aufschwung dank des Engagements der Weber-Jungs, der Hannes Zelligen, der Florian Lauer, der Egon macht ja immer schon tolle Weine, der Günther Jauch, der bringt die Glamour ins Tal. Und so haben wir viele, viele, viele weitere Akteure, die machen echt einen super Job und all diejenigen, mit denen wir dann auch noch eng freundschaftlich verbunden sind, sehen in diesem Gebäude einen Ausdruck des aufstrebenden Saarweins.
Das ist eine Bewegung.
Ja. Und wir machen natürlich sehr viele gemeinschaftliche Veranstaltungen dort. Wir laden die Kollegen ein, machen mit denen zusammen Proben, mit Journalisten, mit Sommeliers. Hatten jetzt gerade die Jahreswein, wir haben sehr viele Events auch mit Kollegen, die wir mit einbinden. Jetzt wird der Saarwein-Sommer Ende August eingeweiht in meinem Gebäude. Die Eröffnungsveranstaltung findet dort statt, die Eröffnungsparty findet statt und wir werden mit Sicherheit mit einigen tausend Gästen dann dort eine gute Party feiern.
Sie sind jetzt die erste Generation im Grunde, nicht? Für das, was Sie
ja,
derzeit
leider
machen.
Das ist immer am anstrengendsten. Das ist richtig.
Ja, aber ich meine, dahinter sitzt ein starker Wille, auch etwas zu machen. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie da stehen und in diese herrliche Landschaft schauen und über die Zukunft nachdenken, dass Sie da schon so Bilder haben, was Sie sich wünschen, was Sie sich vorstellen.
Frau Jakitz, ich korrigiere Sie ungern. Dahinter stehen sehr sparsame, sehr fleißige Vorfahren, die mir das ermöglichen. Der Wille ist auch nicht von Nachteil, aber noch wichtiger ist eine tolle Mannschaft. Und ich habe das Glück, dass ich auf ein Team blicken darf im Büro und im Keller von ganz wunderbaren Menschen. Sei es da der Daniel, der ehemalige Bobfahrer, der immer als rumänischer Bobfahrer die Olympischen Spiele in Toronto und in Calgary. Also dass er war zweimal bei den Olympischen Spielen als Bobschieber. Hat jetzt nicht gerade gewonnen, aber er hat daran teilgenommen und hat einen der mittleren Plätze eingenommen. Oder
dann der fürchtet dann auch Steillagen
nicht. Der fürchtet Steillagen nicht, wobei es bei mir im Keller. Aber so. er ist ein Garant für Sorgfalt und Qualität und der ist einfach ein wichtiger Mann. Wir haben mit dem Dominik Völk einen der führenden Kellermeister, den hatte ich schon erwähnt. Das ist wahnsinnig wichtig, einen solchen Topmann in dem Bereich zu wissen. Ich habe tolle Sekretärinnen, ich habe da draußen jeden Tag 30 bis 40 Mitarbeiter aus Rumänien, die werden nie genannt. Und aus Polen, aus der Slowakei, aus Tschechien. Und die machen einfach einen geilen Job. Und das ist niemals mit Freude, mit
Engagement. Das ist auch hart. Und wie steil sind diese? Was sind das für Gefälle?
Bei 3 Grad Dauerregen im Winter im Gottesfuß stehen oder im Nachschlimmer noch im Schwarzerback stehen mit leichtem Ostwind, starker Ostwind und dieser Wind permanent ins Kreuz. Es gibt Witzigeres. Und da müssen sie schon sehr leidenschaftlich sein. Schaffen und leiden können. Und das ist nicht gerade einfach. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich so eine tolle Mannschaft habt, die dem
das war er wieder, dient. Der Feinschmecker-Podcast. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Und weitere Geschichten, Empfehlungen und Trends gibt es in unserem Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de.
Sie sind ja aber auch damit beschäftigt, Neuland zu betreten. Es wird demnächst, oder gibt es schon den ersten Wein bei einem Discounter in Deutschland? Das ist ein ganz interessanter Schritt.
Ja, das ist richtig.
Was ist das für ein Wein?
Wir gehen eine Partnerschaft, das ist gerade mal ein sehr komplexes Thema, von einem Luxusweingut wie von Volksmund. Wir sind ein Edelweingut, erwartet man sowas erstmal nicht. Aber wir haben nach sehr sorgfältigem Nachdenken, habe ich mich bereit erklärt, eine Partnerschaft einzugehen mit Lidl, einem der beiden großen Discounter, den wir ab Ende März mit einem Wein namens Handverlesen beliefern werden. Ich habe 3 Jahre lang gebraucht, mich damit überhaupt anzufreunden und habe lange Zeit Nein gesagt. Heute ist es so, dass ich sehr froh bin, dass ich bei Lidl Partner, sage ich es, gefunden habe, die Verständnis haben für das, was wir wollen. Wir bringen einen Wein bei Lidl, der die Attribute trägt, die, für die wir auch stehen. Das ist nämlich Handwerklichkeit, also ein aus handverlesenen, handgelesenen und handsortierten Trauben. So naturnah, wie es noch irgendwie geht, erzeugter Wein, der natürlich spontan vergoren ist, also der Verzicht auf Schönungsmittel erzeugt wurde, der natürlich nicht gesäuert wurde und der, wie alle unsere Weine, unter Verzicht auf Schönungen, das ist ein schönes Wort, aber Fachleute wissen, dass es in Chemikalien, also unter Verzicht auf Chemikaliengrundzusätze eben erzeugt wurde, und der dann auch noch vegan ist. Dieser Wein wird in einem Preisbereich platziert, der für Lidl ungewöhnlich hoch ist. Er wird mit 9 € verkauft werden. Es ist ein Wein, der ist kein Saarwein wie von Volksmund. Es ist kein Wein, der von meinen eigenen Mitarbeitern in Schiefersteillagen geerntet wurde, sondern es ist ein Wein, der von Vertragswinzern der Mosel, also etwas, wir sind ja hier in der Saar, also ein paar Kilometer weiter nördlich von Vertragswinzern erzeugt worden ist und der dann auch von Volksmund sortiert wurde und auch von Volksmund dann eben auch ausgebaut und verarbeitet wurde und der mit seinem, es ist ein echt toller Wein. Ich will ihn jetzt ungern loben. Er ist nicht besser als ein Volksmund, anders. Er ist weicher, er ist etwas runder, aber die Mosel hat doch etwas weniger Säure. Aber er hat eine wahnsinnige Trinkfreude. Er ist auch wie alle unsere Weine leicht. Und er hat eine Saftigkeit. Und er wird mit einem Preis von 9 € bei Lidl platziert. Aus unserer Sicht ist es ein toller Wein zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Aus Sicht des Lidl-Kunden ist es ein sehr teurer Wein.
Ist das ein sehr teurer Wein und es eröffnet ein neues Segment. Das ist ja auch für Sie eigentlich eine schöne Sache, nicht? Ihr Name steht ja eigentlich auch mit drauf, von Folksam and Friends,
genau, heißt er. Genau, das sind unsere Friends, unsere Vertragsfinanzierung.
Der Absender ist auch klar, von wem der Wein kommt. Ja. Also sie verstecken sich nicht hinter irgendeinem
seltsamen
Label, sondern das ist was sie gut vertreten.
Die Gestaltung ist eine andere, es ist ein blaues Etikett, es ist ein komplett anderes Corporate Design, es ist kein direkter von Folksam Wein, aber es ist auch schon wieder ein von Folksam Wein, weil er wird von Folksam hergestellt, er wird von meinem Kellermeister verantwortet. Er wird von unseren Mitarbeitern ist er sortiert worden und sehr, sehr aufwendig handwerklich erzeugt. Vielleicht kommen wir dann an dem Zusammenhang auch zum Ausgangspunkt des Gesprächs. Als ich angefangen habe mit von Volksum, träumte ich von Romani Conti und von dem Star-Winzer, der mir dann Rummel gemacht wird und der dann einfach nur noch mit den besten Sterneköchen arbeiten darf. Das mache ich auch heute. Ich hatte jetzt gerade vor 2 Tagen, ich glaube 5 Sterne an einem Abend, 3 Sterneköche, darunter ein sehr berühmter 3-Sterne-Koch aus Spanien, in einem Luxushotel in Berlin, einen Tag vorher ein Luxuskoch aus Österreich. Jetzt bin ich übermorgen bin ich in St. Moritz wiederum in einem Sterne-Restaurant. Also ich habe das Glück, dass ich solche Veranstaltungen oft begleiten darf mit meinen Weinen. Aber das größte Glück, das ich mir als Winzer vorstellen kann, ist eben nicht nur in einem elitären Kreis zu erscheinen mit unseren Weinen und dort eben Begeisterung hervorzurufen, sondern wovon ich eigentlich träume, ist, dass unser Weingut von Volksen und vor allem, dass die Mosel und die Saar wieder eine Relevanz erreichen. Und das war lange Zeit nicht der Fall. Das ist heute mir möglich, mit einem Partner wie Lidl immerhin fast 40 Millionen Menschen anzusprechen, die dann dort ihre Ware einkaufen und vielleicht neben ihrem Bio-Karotten und ihrem Bio-Käse und ihrem künftig auch in ihrem Bio-Huhn, das bin ich jetzt gerade raus, und wirklich sehr, sehr hochwertigen Gemüse, dann eben auch einen hochwertigen deutschen Wein, der eben nicht billig ist, mit einem scheußlichen Etikett, wie leider noch sehr viele Weine daneben stehen, sondern es ist ein sehr hochwertiger Wein, der, von dem ich mir erhoffe, dass er ein bisschen den Fokus auf die Region wirft und manche Vorurteile gegenüber süßen, sauren und billigen Moselweinen ad acta legt.
Das wird Seite schiebt. Bestimmt gut gelingen.
Daran arbeiten wir. Also ja. Der Wein ist toll und ich bin felsenfest überzeugt von dem Projekt. Und ich glaube nicht, dass es uns schaden wird. Es wird natürlich hier und da Irritationen unter manchen, nennen wir es boshaft, Snobs hervorrufen. Aber ich finde, dass das, was der Discount in Deutschland geleistet hat in den letzten Jahrzehnten, auch eine große Leistung ist, nämlich eine große Bevölkerung von vielen Millionen Menschen zu einem sehr moderaten Preis auch zu versorgen. Jetzt kann man sich über die...
Mit einem hochwertigen Wein letztlich, nicht?
Auch. Mit einem hochwertigen Wein, ja.
Ich muss jetzt mit Ihnen zum Landeanflug kommen und würde gerne nochmal sagen, für die Sie nicht kennen vom Foto, Sie sind sehr hoch gewachsen, 2,02 Meter haben Sie mir verraten. Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit für mich mit Karl Lagerfeld. Sie tragen eine Frisur, wie Karl das tat. Sie sprechen sehr schnell und sind auch ganz schnell und ganz viel in der Welt unterwegs. Wie viele Tage im Jahr sind Sie nicht hier?
Ach, ich bin schon viel hier.
Ja.
Aber ich bin natürlich auch sehr viel unterwegs. Ich fahre halt schneller als Auto als die meisten anderen. Ich fliege schneller. Nein, ich bin halt, weiß ich, bin viel unterwegs. Ich bin bestimmt im Jahr meine 100 Tage, auf 150 Tage, weiß ich nicht. Ich habe schon relativ viele Tage.
Und zwar weltweit, nicht?
Unterwegs. Und ja, das ist schon mal, das war im letzten Jahr schon mal eine Woche. Da war ich in St. Petersburg, Moskau, raus vom Don und Mailand und Madrid in einer Woche.
Was machen Sie denn, wenn die Betten zu kurz sind im Hotel?
Dann nehme ich die Matratze, lege sie auf den Boden und schlage auf den Boden.
Ja, okay, also das ist ja die pragmatische Lösung.
Das ist kein Problem.
Eine letzte Frage. In welchen Lebenslagen ziehen Sie denn den Kopf ein?
In welchen Lebenslagen ziehe ich den Kopf ein? Natürlich zieht man den Kopf in Häusern ein, die zu klein gebaut sind. Deswegen bin ich ein großer Freund von historischen Gebäuden, in denen man um 1900 natürlich andere Deckenhöhe und andere Türhöhen hatte. Aber ich ziehe aktuell den Kopf ein in Zeiten, die mehr politisch Sorgen bereiten, in denen um uns herum Populisten auf der rechten Seite marktschreierisch Thesen äußern, die leider geglaubt werden von vielen Menschen, die anscheinend zu viel Medienkonsum haben. Und auf der linken Seite sind Bauernfänger, die mit Verstaatlichungsfantasien oder mit grünen Fantasten eben ein Weltbild kreieren, eine Welt kreieren wollen, von der ich auch nicht glaube, dass sie funktioniert. Also schlimmer noch, aber finde ich das, was in vielen Ländern um uns, also ich bin ein halber Deutsch, halber Pole, trotzdem bin ich zutiefst deutsch, bin ein großer Freund von Demokratie, wenn sie funktioniert, und mache mir Sorgen um manche, um was um uns herum passiert. Und dann ist natürlich weinend, dass das schön ist, aber das ist nicht die große Sorge, die ich habe. Ich sehe einfach, dass eine Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet, dass die Reichen teilweise auch immer reicher und dass manche Arme nicht mehr nach oben können. Das macht mir Sorgen. Und hoffe, dass der Kitt der Gesellschaft wieder geschaffen wird. Und daran sehe ich eben auch regionales Brauchtum. Ich sehe Essen als identitätsstiftend, das sehr wichtig ist, und hoffentlich auch Wein, der Menschen zusammenführt. Also bei manchen Kriegen, die jetzt entstanden sind in den letzten Jahren, wenn die mal gutes Glas Wein getrunken hätten.
Da haben Sie recht. Es wäre nicht dazu gekommen unter Umständen. Und Sie haben hier die Chance, vieles zu bewirken, einfach qua Engagement, qua Größe. Sie haben ja auch Arbeitsplätze für die Leute und Sie sind ein Zugpferd für die Weine der Region. Das ist toll. Damit machen Sie auch was und müssen den Kopf gar nicht einziehen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld mit mir.
Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Ja, gleichfalls.
Danke, bis kommen.
Das Leben genießen, reisen, essen, trinken, das ist das Leitmotiv unseres Magazins. Und natürlich finden Sie dieses Leitmotiv auch im Feinschmecker-Podcast wieder. Alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Viele spannende Geschichten finden Sie Monat für Monat im Feinschmecker, erhältlich bei Ihrem gut sortierten Zeitschriftenhändler. Besuchen Sie uns auch bei feinschmecker.de. Wir bleiben im Gespräch. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.